Sie sollen sich nicht so getrieben fühlen, vielleicht von irgendwelchen Medienberichten, und die Frauen müssen Karrieren machen und das muss jetzt nach Schema F ablaufen, sondern man kann es auch mal anders machen.
Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Heute geht's los mit einer spannenden Folge. Und zwar sprechen wir heute über ein Thema, was nicht nur in der Life Science Branche Relevanz hat, sondern auch in allen anderen Branchen. Und wir hören es und lesen es rauf und runter. Und zwar das Thema Frauenkarrieren. Und ich könnte jetzt starten mit Marie Curie, die erste Frau mit 2 Nobelpreisträgern. Und trotz allem haben wir dieses Thema, dass 2024 Frauen in Führungspositionen sowohl in der MedTech-Branche als auch in der Pharma-Branche einfach immer noch massiv unterrepräsentiert sind. Woran ich das merke oder woran wir das gemerkt haben, ist einfach, dass wir viele Statistiken rausgesucht haben zu diesem Thema und rausgefunden haben, dass 19% Frauenanteil in Vorständen in Deutschland sehr unterrepräsentiert ist, wie die Zahl schon sagt, 19%. Und der Gender Pay Gap bei 12,3% liegt europaweit. Und da frage ich mich tatsächlich, wie kann das sein? Und das ist ein Thema, was ich nicht alleine mit mir diskutieren möchte, sondern dafür habe ich mir eine ganz besondere, einen Gast ausgesucht. Und heute wird es international. Unser Gast heute kommt aus Österreich. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, liebe Birgit, bei mir im Podcast hier.
Hallo Max, danke für die Einladung.
Ich freue mich massiv, dass du da bist. Birgit, wir hatten ein cooles Kennenlernen, weil wir haben uns auf der Messe in Wien kennengelernt, bevor ich was Falsches sage,
HRX.
Ich glaube, es ist die größte Wiener Personalmesse, oder? Die es gibt.
Ich glaube, ja.
Genau, oder ich glaube, es ist sogar österreichweit eine der größten HR-Messen zu diesem Thema.
Kann leicht sein.
Genau, cool. Also, freut mich auf jeden Fall, dass du der Einladung gefolgt bist.
Freue mich auch.
Und ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, was dich in meinen Augen auszeichnet. Es ist auf jeden Fall keine klassische Karriere, die du hingelegt hast, sondern eine Second-Wave-Karrierefrau, würde ich jetzt mal sagen. Warum ist es so? Du hast eine Ausbildung absolviert, dann hast du Kind bekommen. Kind oder Kinder?
Kinder.
Später, ja. Perfekt. Und dann hast du eine Pause eingelegt und dann einen Neustart eingelegt. Und zwar mit Mitte 40 ein Studium zum Thema HR-Management in Klagenfurt.
Genau.
Und danach bist du bei Montavit eingestiegen.
Genau.
Und kann natürlich nicht besser sein. Das ist ein Pharmaunternehmen in Tirol. Und jetzt genug von mir. Wie würdest du denn selber deinen Karriereweg beschreiben, liebe Birgit?
Danke für den kurzen Zusammenriss. Ja, es ist so. Also ich habe eine kaufmännische Schule gemacht. Dann habe ich relativ früh mein erstes Kind bekommen, ich war 19.
Oh, okay, krass.
Ja, war damals, der ist jetzt 30,
ja.
Also ganz klassisch 3 Jahre in Karenz.
Krass,
das
ja.
Das war normal, es hat dann noch nicht einmal Kinderbetreuungsplätze gegeben für Einjährige, überhaupt nicht, für Dreijährige, ja, wenn man Glück gehabt hat.
Ja.
Habe dann Teilzeit zu arbeiten begonnen, wie er 3 war, und habe dann 10 Jahre später mein zweites Kind bekommen. Mhm. Habe dann in Teilzeit weitergearbeitet und erst, wie sie dann größer waren, also da war der Kleine, ist 4. Volksschule gegangen, also war 10, habe ich in Vollzeit zu arbeiten begonnen wieder. Und ja, habe mich dann weitergebildet im HR-Bereich, habe Ausbildungen gemacht und habe dann, wie sie groß genug waren, wie du gesagt hast, Mitte 40 nochmal angefangen zu studieren. Ich habe davor schon eine HR-Business-Partner-Ausbildung gemacht. Und das war mir einfach wichtig, dass ich in dem Bereich, also der hat mich total interessiert, der HR-Bereich. Und ja, habe einfach geschaut, was ist das Maximum, was ich da in Ausbildungen rausholen kann. Und das war eben der Master oder die Masterausbildung in HR-Management.
Ja.
Und die habe ich dann 2016 angefangen und 2018 abgeschlossen.
Okay.
Neben Vollzeit und Kindern und...
Krass.
Ja, war herausfordernd.
Das glaube ich dir sofort.
Also, ich weiß, heute zurückblickend frage ich mich oft, wie ich das geschafft habe. Aber es geht.
Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass man das öfter hat, dass man sich im Nachgang oft mal fragt, wie habe ich das damals gemacht? Aber in dem Moment Ich kann mir vorstellen, dass es auch viel mit Adrenalin zu tun hat, weil man sagt, ich will das unbedingt haben und ich will das machen.
Ja, und die wollte es in der kürzestmöglichen Zeit abgeschlossen haben.
Ja.
Also das war für mich überhaupt keine Option, weil natürlich, es waren auch welche im Studiengang, die gesagt haben, ja, es geht mir gerade nicht und ich verschiebe die Prüfung oder ich hole die nach. Und also das war für mich absolut keine Option.
Ja.
Mir war das wichtig, dass ich das innerhalb der vorgegebenen Zeit auch schaffe. Mhm. Weil irgendwann, glaube ich, hätte ich dann nimmer mögen.
Das ist genau der Punkt. Das ist, glaube ich, auch das, was man, entweder man zieht es dann gleich durch oder man lässt es.
Genau.
Das ist ja der Klassiker mit den verschobenen Prüfungen im Studium. Da fängst du einmal an, hörst nie mehr auf.
Genau.
So Never-Ending-Studium.
Stimmt.
Was mich da interessiert, jetzt hast du es schon gesagt, also du warst Mama, du hast im Endeffekt schon Beruf gehabt, du warst auch in dem Beruf wahrscheinlich schon irgendwie erfolgreich und hast dann im Endeffekt gesagt, okay, es reicht mir nicht, ich möchte nochmal einen draufsetzen. Bedeutet für mich so übersetzt, ich möchte eigentlich der Experte in dem werden, was ich tue, dass ich wirklich, da macht mir keiner was vor, ich möchte alles aufsaugen, so quasi. Was ich kenne oder was auch ja normal ist, das Umfeld reagiert auf sowas. Deswegen ist mal die Frage, wie hat denn dein Umfeld auf das reagiert?
Verschieden. Manche haben mich bestärkt und haben gesagt, sie finden das total super, dass ich das noch mache. Und ja, dann war eine Aussage, wie ob mir langweilig ist, dass ich das jetzt auch noch machen muss. Und ja, aber wenn ich dann gesagt habe, es ist mir wichtig, dass ich da einfach einen guten Abschluss in dem Bereich habe und vor allem nicht nur operativ, sondern auch strategisch das Werkzeug bekommen. Also viel ist natürlich gerade im HR Learning by Doing.
Ja.
Aber es waren doch viele Themen dabei, die was einfach gerade für die strategische HR-Arbeit wichtig waren. Und ja, wenn man das erklärt, dann verstehen sie es schon. Aber wie gesagt, da war Kopfschütteln dabei und
okay.
Ja.
Also das heißt, hier immer wieder auch stark sein, dem Umfeld zeigen, hey, ich will das unbedingt machen.
Ja.
Aber das, und warum ich die Frage stelle, ist, weil es oft so entscheidend ist, oder manche geben dem Umfeld dann auch nach und hören dann auf Stimmen wie, braucht es doch nicht sein, muss doch nicht sein, lass es doch lieber. Und deswegen ist dieses Umfeld einfach so extrem wichtig, dass man einfach sagt, ich höre mal auf das, was positiv ist, was mich bestärkt, was du auch gerade gesagt hast, und zieh da mein Ding durch.
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, so für alle da draußen, die da jetzt auch zuhören, immer wieder so wichtig, dass man sagt, okay, du musst auf dich selber hören ein Stück weit und dem nachgehen, wo du sagst, da will ich hin. Und was deine Treiber sind, weil die waren ja definitiv gegeben.
Ja.
Da auch durchziehen. Egal, ob das Umfeld jetzt damit d'accord ist oder nicht, weil es deine Entscheidung.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja mein Leben. Also wenn
exakt,
ich das
genau
für mich machen möchte, dann man natürlich gerade, was schon wichtig ist, ist, dass es persönliche enge Umfeld dahinter steht.
Ja.
Also ich habe das schon natürlich mit meiner Familie abgeklärt, weil die haben mich schon zeitweise freispielen müssen.
Mhm. Klar.
Das braucht man.
Ja.
Aber was jetzt Freunde sagen, ja.
Sei mal darum.
Genau. Das ist ihre Meinung und das andere ist meine Meinung.
Ja, voll. Genau. Ja, ich glaube, man ist einfach nur mal bestärkend auch für jemanden, der zuhört und sich fragt, soll ich den Schritt jetzt gehen oder soll ich nicht gehen? Ich glaube, man muss auf sich selber hören und wenn man das aber wirklich will, und das ist das, was so wichtig ist, was du auch vorhin gesagt hast, du hast durchgezogen, auch in Phasen, wo es schwer war, da braucht man schon auch einen Treiber. Mhm. Vielleicht, wenn wir beim Treiber sind, was war denn dein wirklicher Treiber für dieses Studium nochmal on top?
Erstens, dass sie eben es ist so schwierig in dem Bereich, zumindest war es damals für mich so. Es ist natürlich, wenn du jung bist, vielleicht 18, 19, tut man sich leichter mit irgendeinem Studium einmal anfangen oder man ist flexibler.
Ja.
Aber wenn ich halt zwei Kinder habe und Vollzeit arbeite, dann muss ich schauen, was ist passend. Und der Studiengang, den hat es damals eben, der ist angeboten worden und das war für mich so wichtig, dass ich dann einfach für mich jetzt, weil so wenig Angebot in die Richtung berufsbegleitend vorhanden ist, in Tirol zumindest.
Ja,
also.
ja.
Und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, dass ich das so schnell wie möglich innerhalb der normalen Zeit für mich absolviere und dass ich einfach für mich viel später eine fundierte Ausbildung habe.
Mhm.
Also ich habe das wirklich für mich gemacht. Das ist einfach, man weiß, dass viele Frauen oder nicht nur Frauen, viele Menschen mit gerade am Arbeitslosenmarkt mit geringerer Ausbildung halt mehr von Arbeitslosigkeit betroffen sein als wir hochqualifizierte Leute.
Ja.
Das ist so.
Ja, ist so. Ich glaube, oder was sehr oft der Fall ist, ist, dass trotz, also wenn man sagt, okay, es kommt drauf an, in welchem Bereich. Mhm. Gerade im Thema, beim Thema HR-Management sind ja auch viele Quereinstieg drin.
Ja, ich bin auch quer eingestiegen eigentlich.
Ja. Also. Und deswegen ist da die Frage, okay, was hat denn, also hättest du, ist einfach eine, doch die Frage interessiert mich, hättest du diese, das, was du jetzt gerade machst und schaffst, hättest du das ohne Studium geschafft, in deinen Augen, diese Schritte alle zu durchgehen bis jetzt?
Ich glaube nicht.
Okay.
Also ich habe angefangen, mein erster Job im HR-Bereich war Sachbearbeitung, Personalmanagement, hat das damals geheißen. Das war auch ein produzierendes Unternehmen, da waren wir zu zweit, Personalchefin und ich.
Okay.
Mit knapp 120 Mitarbeitern waren das damals.
Ja.
Und das war so mein Einstieg eigentlich ins Personalmanagement.
Ja.
Und das war total super. Also da habe ich wirklich mit allen Bereichen Berührungspunkte gehabt, egal ob es Recruiting war oder Gehaltsverrechnung, Eventorganisation, Arbeitsmedizin, also alles. Es war wirklich ein sehr umfangreicher Job. Und das habe ich alles gelernt.
Okay.
Und erst später, wo ich dann mehr wollte, war mir bewusst, ich brauche eine Ausbildung dazu. Und das war dann die erste Ausbildung, die HR-Business-Partner-Ausbildung.
Ja.
Und mit dem habe ich dann wirklich schon mehr arbeiten können, mehr in Strategische.
Mhm.
Und dann mit dem Studium noch einmal bis zur jetzigen Funktion als Head of HR. Ja.
Cool. Vielleicht auch nochmal für so im Rückblick oder auch vom Rückspiegel her, was würdest du den Frauen aufgrund deiner Erfahrung empfehlen? Was wären so 2, 3 Nuggets, wo du sagst, so, das würde ich jungen Frauen empfehlen?
Dass sie erstens auf sich selber hören und sich nicht von der Gesellschaft unter Druck setzen lassen. Wenn sie sich entwickeln wollen, natürlich mit dem persönlichen, mit dem familiären Umfeld abstimmen. Die müssen einfach dahinter stehen und sie unterstützen. Und sie sollen sich nicht so getrieben fühlen, vielleicht von irgendwelchen Medienberichten und die Frauen müssen Karrieren machen und das muss jetzt nach Schema F ablaufen, sondern man kann es auch mal anders machen.
Ja.
Und die Lebenssituationen ändern sich. Manche machen es mit 20, starten durch, andere mit 40. Also
voll
sie
gut.
Sollen ihren eigenen Rhythmus suchen und sich nicht von die Medien und von der Gesellschaft unter Druck setzen lassen.
Voll gut. Da fällt mir immer wieder dieses Zitat von Jeff Bezos ein, der immer sagt, every day is day one.
Mhm.
Und den finde ich so passend, weil du einfach sagst, Stimmt. Es ist nie zu spät.
Nein,
es ist immer, es beginnt jeden Tag neu.
Genau.
Aber ab dem Zeitpunkt, wenn man sagt, okay, für mich ist zu spät, ist eh durch. Mhm. Aber man sollte immer den Mut haben zu sagen, selbst wenn ich 50 bin, hey, dann greife ich halt nochmal neu an. Also finde ich cool, dass du es auch so sagst als Rückblick, mega stark. Danke.
Okay.
Birgit, dann gehen wir mal rein in die Praxis.
Ja.
Montavit Female Leadership dort. Ihr seid ein, oder Montavit ist ein mittelständisches Pharmaunternehmen mit eben Sitz in Tirol. Vielleicht steigen wir mal ein mit was Schönes, was findet, was ist denn deiner Meinung nach das Besondere an eurer Firma?
Das Besondere, es ist ein sehr familiäres Unternehmen. Also wir sind jetzt nicht so groß, wir haben ca. 180 Mitarbeiter.
Mhm.
Und also ich rede jetzt aus meiner Sicht, was es eben so besonders macht. Ich habe davor in Konzernen gearbeitet. Und es ist dort mit 180 Mitarbeitern, es ist eben sehr persönlich, es sind sehr flache Hierarchien.
Mhm.
Man kennt sich untereinander, man ist keine Nummer und man kann sich einbringen.
Ja.
Man wird gehört.
Mhm.
Es ist natürlich auch unsere Produktpalette, also wir sind jetzt nicht so viele verbindend. Wir haben viele pflanzliche Produkte stellen wir her, also spezialisierte Kernbereiche sind Urologie, Gynäkologie, Allergietherapie und dann pflanzliche Produkte.
Mhm.
Uns gibt es heuer seit 80 Jahren.
Krass.
Mhm. Das macht es schon auch besonders, weil das Unternehmen einfach
das
extrem viel erlebt hat und extrem viel Know-how in dem Unternehmen steckt.
Darf ich kurz fragen, über wie viele Generationen gibt es das jetzt?
Die dritte ist
es. Die dritte,
das.
Ne?
Ja, also da sind
spannend.
Ja.
Okay.
Und also es ist kein reines Familienunternehmen mehr. Wir gehören seit kurzer Zeit zur Dermapharm-Gruppe, Dermapharm-Unternehmensgruppe. Und unsere Lage macht uns schon auch besonders, das möchte ich auch betonen. Also wir haben sicher gegen andere Pharmaunternehmen in Tirol vom Standort her einen guten Vorteil, weil wir sehr zentral liegen.
Ja.
Wir liegen ca. 12, 13 Kilometer östlich von Innsbruck.
Ja, perfekt.
Also gut erreichbar. Wir haben, gerade was jetzt die Personalsuche betrifft, viele aus Deutschland,
ja,
was zu uns kommen, aber auch aus Südtirol. Also wir liegen genauso in der Mitte drinnen. Ja. Und ist auch öffentlich gut erreichbar. Wir liegen, also wenn man sich das im Internet anschaut, will einmal direkt am Fuße des Karwendelgebirges, wo man nach der Arbeit oder in der Mittagspause gehen, viele rausgehen, laufen oder nach der Arbeit am Berg. Also es ist die Umgebung total schön, aber die Firma selber, sage ich schon, der persönliche und wertschätzende Umgang miteinander.
Cool. Da fällt mir der Slogan ein, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Ja, genau. Leben wir es. Ja,
ja, voll.
Es ist so.
Aber das
also
ist
wir
auch,
haben wirklich viele Mitarbeiter oder einige, die was zu uns hergezogen sind, die was einfach gesagt haben, sie wollen in Tirol arbeiten.
Ja.
Jetzt nicht speziell zum Unterwied, aber sie wollen eben in Tirol arbeiten, ja, und da eine gute Stelle suchen. Ja.
Okay. Jetzt gehen wir mal auf den Punkt, auch direkt hier Female Leadership oder Female Gleichstellung. Wie geht ihr mit dem Thema bei Montavid um?
Das ist eigentlich kein spezielles Thema bei uns, weil das ist, wie soll ich sagen, das spielt jetzt keine Rolle. Mhm. Also das ist es spielt bei uns nicht keine Rolle, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann,
ja,
sondern da zählt die Qualifikation. Mhm. Natürlich, es gibt schon Jobs, wo man wirklich, muss ich sagen, vielleicht einen Mann braucht. Wir haben erst vor kurzem habe ich eine Position in der Produktion zu besetzen gehabt und wo man gemeint hat, okay, das kann ein Mann auch machen, aber es war halt nicht körperlich nicht möglich, dass
eine
es
Frau,
eine Frau
meinst,
macht.
Eine
Entschuldigung,
Frau,
ja genau. Also wir haben es dann wirklich probiert. Ich habe zwei Damen hintereinander eingestellt gehabt, aber es hat eben
nicht funktioniert?
Nein, weil es körperlich einfach zu anstrengend gewesen,
okay,
ist. Auch mit Unterstützung von den Männern.
Okay, krass.
War im Alltag dann nicht lebbar.
Okay.
Aber grundsätzlich also ist das für uns überhaupt kein Thema nicht.
Ja. Na. Das heißt, wenn ich das übersetze, bedeutet, und so finde ich auch tatsächlich am gelebtesten, bedeutet, du sagst, es ist insofern keine Rolle, weil du einfach sagst, es gibt Rollen im Unternehmen. Und die Rollen werden ausgeschrieben oder die Rollen müssen besetzt werden. Und dir ist im Endeffekt egal, wer sich dafür bewirbt. Hauptsache die Qualifikation und Skills passen zu dieser Rolle.
Genau.
Okay. Und da geht es dann für mich los. Das heißt also, und jetzt kommt ja genau der Punkt, dass man dann sagt, okay, alles klar, jetzt, wie du sagst, auf was war das für eine Produktionsleitung oder was war das?
Nein, das ist Produktionsmitarbeiter,
okay,
die stellen den Bulk her.
Okay.
Und das ist eine körperlich sehr anstrengende,
ja,
Arbeit. Also ich glaube, die heben bis zu 30 Kilo.
Okay.
Und das ist wirklich eben körperlich sehr anstrengend. Das hat
okay, fair
funktioniert da. Aber natürlich, ich biete es auch in die Frauen an. Und das wird auch beim
klar,
Vorstellungsgespräch klar gesagt. Das ist eine schwere Arbeit. Das muss ich einfach,
ja,
sagen.
Na klar.
Also
auf jeden Fall.
Gleichberechtigung hin oder her. Aber wenn halt eine Frau sitzt, dann muss ich sagen, können Sie so schwer heben? Weil,
ja,
ich gehe halt dann auch von mir aus. Also,
ganz klar.
Und ja, aber natürlich, wenn die Person dann sagt, ja, ist kein Problem und im Alltag dann halt doch nicht machbar ist, dann,
ja,
haben wir halt wieder ein Problem.
Ja, ja, und da kommt halt für mich der Punkt. Ich sage auch Männer, es gibt auch viele Männer, die können ja keine 30 Kilo tragen.
Natürlich.
Das sind ja auch Spargeltarzan, ne?
Ja.
In Anführungsstrichen.
Ja,
ja, aber die können das auch nicht.
Stimmt schon,
also,
ja.
Deswegen, glaube ich, ist halt genau da der Punkt, was so cool ist, darüber zu reden, weil das geht mir dann immer wieder, wo ich mir, dann lese ich wieder irgendwelche Berichte oder Artikel und die ganzen Studien, die dann gleich noch kommen, die deuten ja genau darauf hin, wo ich dann einfach sage, ja, ist schon in Ordnung, dass man drüber redet, nur dann kommen genau solche Beispiele, wie du gerade sagst, wo es einfach halt nicht möglich ist, oder dass Frauen auch keine Lust haben auf diese Positionen.
Genau.
Lageristen, ja, da gibt's, wenn ich durch Lager laufe bei Kunden, dann sehe ich da 99% Männer.
Stimmt.
Und wenn ich mir denke, wenn Frauen keine Lust drauf haben, ist doch in Ordnung.
Ja.
Aber dann drauf rumzureiten, dass ich sage, so, okay, sollten irgendwie einen Ausgleich schaffen, ich sehe es nicht.
Ja, das bringt gar nichts. Also das sind für mich auch so künstlich erzeugte,
ja,
Probleme,
ja, die wir nicht brauchen.
Genau,
ja,
die, was sagen, niemand will, wie,
ja,
du sagst, wenn die Frau dann nicht arbeiten will, also braucht man nicht sagen, wo ist die Frauenquote im Lager.
So, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und jetzt, und da geht es ja im Kleinen schon los. Und der nächste Step ist Frauen in Führungspositionen. Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, nochmal als Frage, okay, wie ist es bei euch, der Frauenanteil? Ich finde es ja schon mal cool, HR-Chefin sitzt hier bei mir im Interview. Das heißt, also da sehen wir schon mal, Frauenquote ist da. Aber also die Frage, die sich mir immer stellt, ist das alles gewollt oder ist es auch da, dass du sagst so, also achtet ihr drauf? Oder viele Fragen, sorry.
Also die Frauen... in Führungspositionen bei uns schaut jetzt so aus, also wir haben zwei Geschäftsführer,
ja,
eine Frau und einen Mann.
Okay.
Das heißt, in der Geschäftsführung sitzt schon mal eine Frau.
Okay.
Auf Bereichsleiterebene haben wir 5 Frauen und 6 Männer. Und darunter abteilungsleitermäßig, also da dünnt sich das dann schon ein bisschen aus.
Okay.
Da haben wir dann schon weniger Frauen und mehr Männer. Ich glaube, dass grundsätzlich, wenn ganz oben, sprich in der Geschäftsführung oder im Vorstand zum Beispiel, wenn da Frauen sitzen, ich glaube, dass man dann drunter schon gar nicht mehr so ein großes Thema hat, als wir, wenn im ersten und im zweiten, in der ersten und zweiten Management-Ebene nur Männer wären. Weil ich glaube, dass oben dann viele Themen, die Frauen schon abbuffern oder dass Themen gar nicht aufkommen.
Ja.
Also grundsätzlich schauen wir schon natürlich, dass wir Teams divers aufstellen. Kann auch ganz offen sagen, also ein Team, wo 10 Frauen drinnen sitzen, ist wahrscheinlich auch nicht optimal.
Sehe ich auch. Absolut nicht.
Also gemischte Teams find ich gut, finde ich wichtig.
Ja.
Kann man gegenseitig davon profitieren und egal, ob es jetzt das Geschlecht oder das Alter ist oder Herkunft. Aber natürlich, es kommt immer drauf an, was kriege ich von den Bewerbungen. Wenn ich jetzt, nur männliche Bewerbungen kriege, dann kann ich schon sagen, ich stelle eine Frau ein, wenn keine dabei ist. Also, dann kann man wieder überlegen, okay, müsste man vielleicht das Inserat anders ausschreiben. Woran liegt's?
Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, also wir führen ja auch, das finde ich auch immer spannend. Die Frage ist bei uns standardmäßig im Interviewleitfaden dabei. Gibt es Präferenzen, ob Mann oder Frau? Und in 90% der Bedarfsanalysen, die wir machen, gibt es da eine klare Antwort drauf.
Ach so?
Ja.
Okay.
Da gibt es ein klares Ja, Mann, Ja, Frau. Ganz selten, das ist mir eigentlich egal.
Ja.
Ja, weil genau das kommt, was du sagst, so ey, wir haben, unser Team ist eher weiblich geprägt, ich würde mir da mal einen Mann gern wünschen da rein und ich hätte da gerne einen Mann. Ich meine, sowas ist halt wirklich off the record.
Ja.
Aber bin bei dir, am Ende gibt's die Stellenanzeige, da habe ich keine Chance drauf. Das heißt, da bewirbt sich, wer will, wie du sagst. Ja. Wenn ich es mir aber auch, also und darauf will ich raus, wenn sich Firmen aussuchen können oder Entscheider aussuchen können, dann suchen sie wirklich aus. Mhm. Ja, dann sagen die, ich möchte gern das oder ich möchte gern das haben.
Stimmt, wenn man die Auswahl hat, das, ja, dann kann man sich das aussuchen.
Aber, genau.
Also, gerade ein Beispiel, also wir haben vor kurzem Position ausgeschrieben gehabt. Das ist so, ich glaube, so eine klassisch männliche Position. Das war International Sales Manager. Da sind schon Frauen auch reinkommen, aber ja, wenn es nicht passend ist, dann
geht es nicht.
Geht's nicht da.
Ja.
Aber vorwiegend männliche Bewerbungen. Und das ist halt auch wieder so ein typisch männlicher Job.
Ja, und ich sage immer leider, weil es gibt, also wir haben ja hier bei uns auch 2 Frauen im Sales und was soll ich sagen? Das ist großartig. Weil die können super. So gut Sales, dass ich mir immer wieder denke, ich würde gerne, also wenn ich mir auch so könnte, würde ich gerne mehr Frauen auch in Sales rein entwickeln. Weil, und ich glaube, hier hat es wieder was zu tun mit der Stellenausschreibung. Und den Test haben wir tatsächlich mal gemacht, also nur im Kleinen, das ist keine Statistik dahinter oder so. Aber das fand ich ziemlich spannend. Wir haben Stellen mit weniger Anforderungen ausgeschrieben und darauf haben sich wesentlich mehr Frauen beworben. Weil die Hemmschwelle, und das ist, glaube ich, Statistik erwiesen, aber glaube ich, dass je höher die Anforderungen sind, Frauen oftmals denken, boah, ich muss da 90% drauf passen, passe ich nicht, also bewerbe ich mich nicht. Und Männer sich wild auf alles bewerben, weil sie einfach sagen, ja, wird schon irgendwie.
Ja. Das ist definitiv so. Das ist ja das, was ich am Anfang gemeint habe, wenn sich nur Männer bewerben, dann kann ich auch hinterfragen, sollte vielleicht das Inserat, sollte anderes Wording verwenden.
Ja.
Also das kann man sich natürlich darüber Gedanken machen.
Ja.
Und es ist so, dass sich, Frauen sind da oft zu so kritisch.
Brutal.
Deswegen irgendwelchen Punkt und sagen, ah, den erfülle ich nicht, da bewerbe ich mich nicht. Und
Wahnsinn.
Der Mann ist da eher, Ja,
passt schon.
Wie du sagst.
Wird schon irgendwie. Genau. Ich wachse da rein. Und das ist einfach auch ermutigend, finde ich, für alle Frauen da draußen, die zuhören. Nicht unbedingt die Anforderungen durchschauen, sondern eher mal gucken, habe ich Lust auf den Job? Wenn ja, dann sollte ich einfach mal bewerben. Stimmt,
man sollte es einfach probieren.
Genau.
Ja, man sollte als Frau mutiger sein und vielleicht auch sich weniger Gedanken machen, was könnten sich der andere denken.
Ja, danke, genau das ist der Punkt. Einfach mal machen und danach, du kriegst das Feedback eh. Ja, also finde ich immer. Eine Frage noch zu dem Thema, weil du gesagt hast, also für mich hört sich das ziemlich ausgeglichen an bei euch. Vorstand schon mal 50%, dann darunter auch. Geschäftsführung, dann darunter auch schon mal ungefähr 60, 40. Habt ihr dafür spezielle Förderprogramme oder also gibt's?
Nein, deswegen glaube ich eben, oder ist das bei uns wahrscheinlich nicht so das Thema.
Ja.
Also wir schauen einfach durch die Besetzung schon von Anfang an, dass es ausgeglichene Teams werden. Und wenn das von oben, von der Geschäftsführung schon runtergelebt wird, dann bin ich überzeugt, dann tut sich auch unten auch schon viel.
Ebenso
spezielle Förderprogramme haben wir nicht. Natürlich schaut man, aber das ist dann individuell, wenn eine Frau eine Führungsposition annimmt. Als Beispiel, wir haben eine Stelle ausgeschrieben wir haben eine 38-Stunden-Woche, die kann aber nicht Vollzeit arbeiten. Dann kommt man drauf, okay, der kann nur 32 Stunden, geht es trotzdem? Also, dass mir da entgegenkommt, dass man sagt, ja, okay, dass man abwiegt, die wäre super. Kann man vielleicht irgendeine Aufgabe abgeben, dass man flexibel ist mit den Arbeitszeiten.
Voll.
Homeoffice, also solche individuellen Sachen haben wir sehr wohl, aber jetzt halt nicht, aber die gelten für alle.
Okay.
Nicht speziell, dass man sagt, wir fördern nur die Frauen. Ich meine, dann hat man da wieder das Thema, was ist denn mit den Männern, nicht?
Ja.
Also, ja.
Ja, und das ist auch so der Punkt, weil du jetzt halt auch gerade da sitzt. Ich sag mal, vom Gefühl her ist es so, dass auch ganz viele HR-Bereiche sehr weiblich besetzt sind und es da wiederum wenig Männer gibt. Also eigentlich genau das Gegenteil, was wir vorhin mit Produktion hatten. Was ich auch extrem schade finde, weil ich finde es auch da extrem erfrischend, mal einen Mann im HR zu sehen.
Total.
Aber das ist wiederum genau der andere. Also wo ich denke, so manche Abteilungen, da hast du mit 5 HR-Managern zu tun, alles weiblich. Mhm. Ja, und da denke ich mir, okay, eigentlich genau das Gegenteil. Aber es ist ja völlig in Ordnung, wenn die, nochmal, die Rolle zählt ja. Aber wie du sagst, es ist...
Das stimmt, ich war vor kurzem bei Veranstaltung und da war auch der ganze Raum voller Frauen. Ich glaube, 2 Männer waren drinnen.
Krass.
Also, ja.
Es ist faszinierend.
Und was oft ist, also was ich schon auch immer wieder beobachte, ist, dass zwar die HR weiblich ist, aber oft am Ende oben dann ein Mann sitzt.
Ja, 100%. Und das ist genau das, wo du manchmal denkst, so, wie entsteht sowas? Mhm. Und am Ende des Tages, das, was du gerade sagst, was ich so raushöre, ist, es kommt, wie es kommt. Es kann nicht wirklich drauf geachtet werden, beziehungsweise wenn es von oben gelebt wird, und das fand ich sehr spannend, die These, wenn es von oben gelebt wird, dann glaubst du, dass eh schon mal die Awareness eine andere ist. Und da gehe ich de facto mit, weil ich sehe es auch bei, wenn also ich habe das bei einer Bekannten von mir auch mitbekommen, da ist die Hauptabteilungsleiterin weiblich und die achtet sehr, sehr stark drauf, dass Führungskräfte weiblich auch sind. Mhm. In meinen Augen tatsächlich auch zu verbissen teilweise schon, sodass falsche Leute auf die falsche Position kommen. Ja. Und das ist, glaube ich, die Downside von allem, dass wenn wir zu stark darauf achten, auf Männlein, Weiblein, Hautfarbe vielleicht noch dazu, das sollte alles kein Thema sein, sondern es sollte fürs Unternehmen, glaube ich, immer im Vordergrund stehen, zu sagen, pass auf, wir wollen erfolgreich sein. Ja. Wir sind hier keine Family, sondern wir sind ein Unternehmen, wir haben einen Job und da müssen wir gucken, dass die richtige Person auf die richtige Rolle kommt.
Genau. Wie du sagst, schon mal da verbissen, probiert an dem festzuhalten, das
wäre
auch nicht mein Weg.
Ja. Ich glaube, die Werbung dafür ist cool. So, ich meine, das ist jetzt auch für euch wahrscheinlich ganz cool. Du sitzt im Podcast, du kannst nochmal Werbung dafür machen. Mhm. Aber generell Werbung machen dafür, dass man sagt, traut euch. Wenn ihr Lust habt, traut euch. Achtet nicht so sehr auf die Qualifikationen.
Genau.
Und wir hatten es im Vorgespräch auch. Und deswegen finde ich den Part jetzt eigentlich ganz cool, darauf einzugehen, dass man nicht verbissen jemand zwingt, der gar keine Lust drauf hat. Mhm. Der vielleicht aber, und jetzt kommt so der Punkt, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wo du denkst, krass, die Person oder die Dame, der Herr, der könnte jetzt perfekt in diese Position passen, die möchte aber nicht. Mhm. So. Und ich hatte es vorhin gesagt, ich gehe immer von mir aus und denke mir so, okay, also jeder muss doch Ambitionen haben, Führung zu wollen oder weitermachen zu wollen. Und ist vielleicht aber gar nicht so. Ja. Und deswegen die Leute einfach dort so lachlos sind, wenn sie Lust drauf haben.
Ja, das macht absolut keinen Sinn. Also das ist ein Fehler, was viele da machen, die was meinen, sie müssen die beste Fachkraft als Führungsperson dann haben. Was aber überhaupt nichts bringt, weil nur weil der fachlich vielleicht total super ist, heißt es nicht, dass er super führen kann. Ich vergleiche das immer gern mit Lehrer oder Direktor, wenn jemand total gern unterrichtet und ich den dann zum Direktor befördert, dann hat er aber überhaupt keine Unterrichtsstunden mehr. Der ist ja total unglücklich eigentlich in seinem Job, weil eigentlich das, was er gern macht, dann macht er es ja auch gut.
Perfekt.
Und das macht gar keinen Sinn und es gibt viele Beispiele von Frauen, Männer genauso, aber das Thema ist, geht ja halt um die Frauen. Ja, wenn ich sage, du könntest das machen, wir könnten die befördern, aber wenn die nicht mag, dann soll man sie einfach lassen. Und es ist schon so, dass natürlich heute immer noch den Hauptteil von der Care-Arbeit halt die Frauen leisten. Mhm. Und da muss man sich schon, also ich kann das einfach aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt oder Lebenszeitpunkt will man halt von der Arbeit rausgehen und sich nicht danach auch noch an den Kopf machen, weil man hat die Kinder daheim, man muss vielleicht noch mit für die Schule lernen, man muss die bespaßen, wie auch immer.
Ja, und das darf auch nicht zu kurz kommen, das ist ja auch ein Job. Ja.
Und vielleicht ändert sich dann die Situation und die Person ist zu einem späteren Zeitpunkt bereit.
Voll.
Führung zu übernehmen oder sich weiterzuentwickeln. Ja. Aber jemanden zu drängen, ist auf alle Fälle der falsche Weg.
Voll. Was mir da kommt, ist auch ein Beispiel, was das ist aber eher, tatsächlich eher in größeren Firmen, wobei ich habe es auch schon in kleineren Firmen erlebt, was du schon gesagt hast, wenn man einmal eine Chance bekommt, die nicht nimmt, dass man so quasi auch, ich weiß jetzt keine Antwort drauf oder so, aber dass Leute, die eine Chance bekommen, die nicht nehmen, entweder im Gefühl haben, so krass, wenn ich die jetzt nicht nehme, ist eh vorbei. Und Manager, die genau gleich ist, aber wirklich auch denken und sagen so, wenn du das jetzt nicht nimmst, kommt jemand anders drauf und du bist durch. Mhm. Wie denkst du darüber?
Also ich würde jetzt, wenn jemand das ausschlagen würde, dann kann man immer fragen, wie können wir die unterstützen?
Okay.
Wie täten die da wirklich 100% in der Position sehen, wir geben dir den Background oder die Tools in die Hand, damit du das schaffen kannst.
Ja.
Eventuell, dass man nur jemanden einstellen muss. Mhm. Vielleicht kann man die Stelle teilen. Mhm. Es gibt also Jobsharing auch in Führungspositionen. Ist nicht, muss man sich anschauen, ob das gerade passend ist. Eben würde ich zuerst einmal fragen, wie kann man unterstützen, an was liegt es?
Ja.
Traut sie sich selber nicht zu? Hat sie zu wenig Selbstbewusstsein oder ist ein zeitliches Problem, ein organisatorisches oder eben kinderbetreuungsmäßig oder Familie halt. Natürlich ist es schwierig, wenn das eine offene Position ist und die muss die besetzen und die Person sagt, nein, auf keinen Fall, trotz allen Hilfestellungen, natürlich wäre sie dann extern besetzen müssen.
Ja.
Und dann, ich sage jetzt nicht, dann ist die Chance vergeben, aber ich würde sagen, das Beste ist, im Vorfeld da einfach ein klärendes Gespräch. Vielleicht sagt die Person, ich bin noch nicht so weit, vielleicht in einem Jahr. Mhm. Und dann muss man halt sagen, wenn ich jetzt wirklich jemanden extern einstelle, dann muss ihr das auch bewusst sein. Gell?
Ja.
Aber es tut sich so viel, also ich sehe das bei uns im Unternehmen.
Ja.
Es ändert sich laufend irgendetwas, es gibt immer wieder Chancen. Aber was ich ganz falsch finde, ist, der Person zu vermitteln, zu sagen, wenn du das jetzt nicht annimmst, dann ist für alle Zeit jegliche Weiterentwicklung nicht möglich. Also das würde ich nie, das ist total der falsche Weg. Sondern dass man da einfach laufend im Gespräch bleibt und nicht nur während der Mitarbeitergespräche, sondern auch sonst während des Jahres sich austauscht. Da kann sich ja jederzeit irgendwas wieder ändern.
Voll. Also es ist da auch wieder an der Stelle, glaube ich, das Gleiche. Mutig sein, auch mal Nein zu sagen.
Genau.
Und wenn es vielleicht in der Firma nicht geht, dann geht es in einer anderen.
Ja.
Aber also das kommt aber wirklich in unseren Gesprächen auf Kandidatenseite sehr oft vor, dass Leute dann sagen so, ja, ich wollte jetzt hier intern was machen, das wurde mir dann nicht, oder da habe ich dann erstmal Nein gesagt und dann bin ich jetzt irgendwie wirklich so, aber irgendwie nicht mal, also nicht nur nicht befördert worden, mhm. sondern ich habe auch gefühlt kein oder ein schlechteres, stehe noch schlechter da als davor, obwohl ich nichts mhm. gemacht habe, mhm. sondern nur Nein gesagt habe. Das meinte ich eher vorher. Und okay. das ist wirklich gesagt, das sehe ich auch absolut als falschen Weg. Mhm. Weil nur weil jemand sagt, nein, ist es gerade nicht, ist vielleicht für mich als Manager gerade schwierig, weil ich mir denke, es könnte so gut passen. Mhm. Aber es ist kein Grund, denjenigen im Endeffekt oder diejenige dafür zu bestrafen jetzt aktuell, ja, weil sie Nein nicht. Gesagt hat. Ja. Das meinte ich eher. Und okay. das kommt oft vor. Mhm. Und deswegen.
Ja.
Aber du hast gerade schon. Na, das genau, es geht gar nicht.
Die Schreckler finden.
Genau, voll. Genau, das ist absolut richtig. Okay, gehen wir mal zum Status quo der Branche insgesamt. Also vielleicht mal ein Blick auf die Zahlen, was ich vorhin schon angeteasert habe. Also Top 5 Zahlen und Fakten zum Thema Frauen in Life Science. Frauenanteil in der Pharmaindustrie liegt aktuell bei 39,2%, in der Chemie bei 22%. Das sagt der VFA, der Verband Forschender Pharmaunternehmen. Dann 12,3% Gender Gap in Europa im Bereich Life Sciences. Deutlich weniger als in anderen Wirtschaftsbereichen, wo die Lücke oft zum Beispiel 18% oder mehr liegt. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, der bei euch ja schon mal ganz anders ist, bei Montabit. 12% der CEOs in Life Science Unternehmen sind Frauen. Das sagt die Studie von BCG von 2023, also noch gar nicht so lange her. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sich daran nicht viel getan hat, wenn nicht gar nichts. Vierter Fakt, Frauen in Pharma steigen oft langsamer auf, im Schnitt 3 bis 5 Jahre Verzögerung zu männlichen Karrieren, sagt auch BCG-Index. Und last but not least, 86% der Frauen in der Life-Science-Branche haben einen akademischen Hintergrund, aber nur 19% sind in C-Level-Rollen. So, und jetzt ist ja die Frage, warum der Weg von Frauen nach oben eben oft endet. Und darüber wollen wir jetzt einfach nochmal genauer reden. Das heißt, diese Rollenbilder in Bezug auf Mann, gezielte Förderung und Unterstützung. Jetzt hast du die Zahlen gehört.
Spannende Zahlen.
Ich finde es auch extrem, also ja. spannende Zahlen nach unten und nach oben, aber alles in allem schon wachrüttelnd. Mhm. Die Frage ist für mich immer, was sagt uns das? Und oder was sollten wir tun? Also warum scheitern da so viele Frauen?
Ich glaube, dass es nach wie vor das klassische Rollenbild ist, die Care-Arbeit, die Frauen machen. Es ist schon in dem Bereich, du hast ja zu Beginn die Marie Curie erwähnt.
Ja.
Das wäre jetzt ein guter Switch auf diese Dame, mit den Vorurteilen, wo sie, mit denen sie konfrontiert war. Mhm. Frauen und Wissenschaft passt nicht. Zu emotional, zu mhm. wenig rational. Dass solche Vorurteile vielleicht heute noch da sein. Mhm. Vielleicht
auch können,
nicht,
ja.
Können, mhm. ja, nicht so offen kommuniziert.
Ja.
Man weiß aber auch, dass ich gerade in die MINT-Berufe, also die werden ja sehr stark beworben für Mädchen.
Ja.
Dass da mehr Mädchen einsteigen und also das spricht wahrscheinlich für die Branche, wobei in der Pharma, also in wissenschaftlichen Fächern, deswegen ist das ganz interessant, die 86% von den Frauen in Life Science Branche haben zwar einen akademischen Hintergrund, aber nur 19% sind in C-Level-Rollen.
Ja.
Mhm. Das finde ich extrem spannend.
Ja.
Man weiß, dass viele Frauen eben gerade aus Pharmazie, aus der Pharmazie zum Beispiel ja. kommen, aber dann wirklich wenige in Führungspositionen sein. Und ich vermute, dass das ja daran liegt, dass natürlich zum späteren Zeitpunkt Kinder da sind mhm. und vielleicht Frauen zu wenig empowered werden.
Ja.
Es wird zu wenig zugetraut. Es seien einfach die Führungspositionen eben sehr männlich dominiert. Das ist, glaube ich, dann ein Problem, dass sich viele Frauen da auch nicht drüber sehen, das ist mhm. eben das klassische Rollenbild, ja. die Chefs, da sitzt der Mann dann.
Ja.
Ja, und das, da gehört einfach die Gesellschaft ins Boot geholt, dass sie die Frauen unterstützt mhm. und bestärkt. Und dass das nicht mehr eine Besonderheit ist, wenn eine Frau irgendwo eben die Führung übernimmt, sondern dass das ganz normal ist. Das,
ja. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Also für mich ist das schon normal. Also wenn ich jetzt dich gegenübersetzen habe als Führungskraft, dann sehe ich so.
Ja, also, für mich ist auch normal, aber woher kann man sonst die Zahlen? Also das ist ja 12% der CEOs
ja.
Im Life Science Unternehmen sind nur Frauen.
Das ist Wahnsinn.
Das ist ein
Zehntel.
Das ist, ja.
Also einer von 10 ist eine weibliche Geschäftsführung, Vorständin, wie auch immer.
Ich glaube, da ist einfach noch so viel zu tun. Ja, gesellschaftlich, politisch, in die Unternehmen, in die Schulen. Es fängt ja schon bei den kleinen Kindern an.
Das stimmt. Das ist richtig, ja.
Ja, dass sie ab einem bestimmten Alter, da gibt es ja auch den Mind Gap, da war es ab einem bestimmten Alter bei Mädchen sehr, also da, es gibt so Beispiele, was sie sich am Anfang alles zutrauen.
Ja.
Gerade in technischen, ja. wissenschaftlichen, wie auch immer, in so solchen Bereichen. Und mit einem gewissen Alter nimmt es aber ab.
Das gebe ich dir absolut
und
recht.
Das denke ich, das dauert sicher gerne, also meiner Meinung nach, bin keine Wissenschaftlerin, aber.
Nee, muss auch nicht sein.
Meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich noch Generationen dauern, bis das alles gleichgestellt ist, beziehungsweise ich mich dann auch oft frage, will man das überhaupt? Will das der Mensch? Müssen wir uns so verbiegen? Ja, ja. Oder verbiegen nicht, aber müssen wir die Hälfte schaffen? Ich glaube, es ist gar nicht wichtig, dass wir die Hälfte schaffen, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, dass die Frauen, die was es machen wollen, dass es die schaffen. Und wenn es eben wer nicht will und sagt, ich will kein CEO sein und ich will auch keine Führung, ja, dass man
dann
einfach jeden so belastet, wie er will, jede Frau. Viel wichtiger ist, dass es zumindest die Chance gibt.
Ja.
Dass es jede Frau, die was das machen will, dass sie die Chance hat und ihr das nicht verwehrt ist.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, das ist auch meine Meinung, sehr stark eigentlich, dass man zwar auf dem Thema rumreiten kann, auch die Medien und sowas rumreiten, aber ich glaube, dass die einfach, also was für mich offensichtlich geworden ist bei der Vorbereitung ist, aufgrund der Zahlen reite ich natürlich gerne auf sowas rum. Mhm. Na, weil die Zahlen sind ja so, dass man sagt, so, oh, da kann ich jetzt was Schönes draus machen.
Das ist ein Wahnsinn.
Ja, genau. Nur am Ende des Tages, was bringt das? Und das ist das die ganze Zeit, was ich mir auch denke, ist, dass man denkt, okay, ja, wie gesagt, ich habe das auch gern, dass Frauen im Sales sind. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe auch Lust, dass Frauen mehr in Führungskräfte sind. Aber wenn ich sie halt nicht finde, dann finde ich sie nicht.
Ja.
Und wenn jemand reinprügeln auf so eine Position, will ich auch nicht. Weil ich mir dann denke, da mache ich wahrscheinlich mehr kaputt, als es ist. Und es gibt ja auch Gründe für diese Studien, die dann auch ausgeschrieben werden. Das ist, was du schon gesagt hast, mehr oder minder, diese Vereinbarkeitsprobleme zwischen Familie und Beruf. Weil einfach viele, also viele, keine Ahnung, es gibt aber auch viele Männer, die einfach sagen, ich habe Lust, mein Kind groß aufwachsen zu sehen und auch keine Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Und dafür die Frau, es gibt auch solche Beispiele, wo ich mir denke, das gibt's. Aber halt, es ist die Seltenheit.
Es gibt's, aber es wird, glaube ich, langsam mehr. Also gerade mit den Rollenbildern, wir haben jetzt, ich glaube, das, also auf das müssen sich die Unternehmen schon einstellen.
Mhm.
Gerade diese Unternehmen, die noch so klassisch denken, eben, ich will da lieber einen Mann, weil die Frau könnte ja schwanger werden und so weiter. Und da merke ich einen spürbaren Wandel, dass sich die Unternehmen da wirklich umstellen müssen, weil man, also wir haben gerade in letzter Zeit, wir haben viele neue Papas mit dem Papamonat. Wir haben Papas in Karenz. Ja. Wir haben Papas mit Elternteilzeit. Also
Das dreht sich.
Und voll. Die Sicherheit, auf der sich halt viele Unternehmen bisher vielleicht ausgeruht haben, dass gesagt haben, ich stelle einen Mann ein.
Da kann nichts passieren.
Genau.
Ja, genau.
Also das
ist vorbei.
Das ist vorbei. Das
exakt.
Ist definitiv vorbei.
Exakt richtig.
Und das ist schon eine Chance für die Frauen wiederum.
Ja, voll. Hast vollkommen
recht. Also ja, das sehe ich eine Chance für die Frauen. Und was auch wichtig ist, ist, für die Unternehmen, gerade die, was ja im, sage jetzt mal, den Mann im Unternehmen haben, weil die Frau arbeitet ja in einem anderen Unternehmen. Und durch das, dass wir den Männern das ermöglichen, ermöglichen, unter Anführungszeichen, ja. Weil es ist, sie haben ein, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich gibt es bestimmte gesetzliche Ansprüche, was ja, man natürlich auch. Hat, auch, ja. Ja, gerade mit Papamonat und Elternkarenz und so. Aber damit spielt man ja die Frau im anderen Unternehmen, da kommt ja das wieder zugute.
Ja.
Und so greifen eigentlich die Unternehmen, ja, greifen, das greift dann wieder ineinander.
Ich denke auch. Ich glaube, es ist halt genau die Chance, wie du sagst, dass man einfach, das ist ja einmal das mit Familie, das Vereinbarkeitsproblem, aber das andere ist, was du auch vorhin angesprochen hast, dieses klassische Rollenbild. Mhm. Selbst wenn jetzt jemand gar keine Kinder hat, da finde ich es halt auch faszinierend, ja. Ne? Dass man einfach sagt, manche haben gar keine Kinder und trotzdem ist es so. Mhm. Und spannender Punkt, den du auch gesagt hast, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall noch dauern wird, bis du aus diesem ganz klassischen wegkommst hin zu, dass du sagst, ja, es ist völlig normal, dass jemand auf die Kinder, also dass Männer auf die Kinder aufpassen. Und ich glaube, unsere, also meine Generation ist sicher schon so, dass die das sagt, aber wenn ich meine Eltern anschaue oder auch da nochmal die Generation dahinter, da ist es wirklich ein Fragezeichen. Also selbst da ist es immer noch so, komisch, oder?
Kann
also
da
kommt dann, genau, kommt dann die Frage, jetzt bleibt er daheim und sie geht arbeiten, das ist doch komisch, oder? Und ich sage, was genau ist komisch? Ja, das ist doch nicht normal. Das ist wie, Kuhmilch ist normal, wenn die Leute normale Milch bestellen und jemand anders bestellt Kokosmilch und sagt, das ist für mich normal.
Ja.
Also was ist normal? Ja. Wer definiert diesen Standard? Unsere Projektion am Ende des Tages. Und deswegen, glaube ich, ist es so unendlich schwer, dieses Thema zu begreifen oder zu durchleuchten, weil jeder ein eigenes Weltbild hat. Und in meinen Augen ist auch, ja, mal ganz krass gesagt, komplett egal, mir komplett egal ist, wer irgendwas macht, sondern es muss im Team funktionieren. Deswegen bin ich bei dir, wo ich sage, ein reines Frauenteam ist für mich nicht möglich, weil ich glaube, das ist nicht gesund.
Ja.
Genau das Gleiche auf Männerseite, es ist auch nicht gesund. Sondern es ist der Mix, der es macht.
Genau.
Und Hauptsache, man versteht sich und man ist produktiv gemeinsam und man hat auch Spaß
zusammen. Na, absolut. Und das, eben, man kann einfach voneinander profitieren, weil jeder andere ja, Zugänge und Eigenschaften hat und Sichtweisen. Also.
Das ist genau der Punkt. Also von dem her, glaube ich, ist das nämlich auch das, wo es hin muss, dass man einfach sagt, es muss einfach Spaß machen und man muss ein gutes Gefühl dabei haben.
Ja.
Und da wäre ich aber ein Punkt, den du vorhin schon kurz angesprochen hast, ist das Thema Selbstvertrauen, Vorbilder. Und jetzt macht ihr das schon gut in meinen Augen. Das heißt, du bist HR-Chefin, ihr seid in der Geschäftsführung schon 50-50 aufgestellt. Gab es für dich Vorbilder oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich auch so haben? Oder weißt du, woraus ich raus will? Also gibt es irgendwas, wo man sagen kann, Mensch, wenn du irgendwie Selbstzweifel hast oder wenn du denkst, ich kann es nicht, guck mal dahin, I don't know, was es leichter macht?
Vorbilder so im klassischen Sinn eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele tolle Menschen in meinem Umfeld, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Mhm. Ich habe eine Freundin, also ich habe keine prominenten Vorbilder.
Okay.
ich habe eine Freundin, die hat so ungefähr den gleichen Weg hinter sich als wie ich.
Okay.
Die, was einfach auch sehr konsequent ist, sehr ehrgeizig,
ja.
Mutig vor allem. Also das beeindruckt mich, wenn Leute mutig sein und einfach etwas probieren.
Recht.
Das müssen eben gar keine prominenten Vorbilder sein. Als männlichen Vorbild, ja, mein Vater war da vielleicht ein bisschen sehr modern zur damaligen Zeit.
Okay.
Mein Vater war Lehrer, hat dementsprechend viel Zeit gehabt und die mit uns Kinder verbracht hat.
Okay.
Also der ist mit uns alleine in Urlaub gefahren, der ist mit mir zum Zahnarzt gegangen, der ist mit mir Schuhe kaufen gegangen zum Friseur. Also war sicher zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich.
Gebe ich dir recht.
Der hat uns eigentlich sehr liberal erzogen, dass man machen kann, was wir wollen. Hauptsache, es macht uns Spaß und wir ziehen es durch.
Das ist ein cooler Punkt. Ja.
Ja, das war ihm wichtig. Also wenn wir was machen, dass wir es
dann durchziehen.
Dann gescheit. Ja. Nein, ich würde sagen, so generell, ja, als Vorbild einfach die Menschen, die sich trauen, die mutig sein, die andere motivieren, bestärken. Das sind so für mich Vorbilder, die was kreativ sein, Neues probieren, Ja.
Okay. Ja, das klingt hervorragend. Ich glaube, es ist auch genau wie du sagst, und das ist eigentlich bei dem Punkt Erziehung gerade, ne? Mhm. Wie werde ich erzogen? Wie wird mir was gezeigt? Wie wachse ich auf? Haben da beide Rollen gleiches Gewicht? Ja, nein. Mhm. Und da, mal ganz offen gesprochen, erlebe ich in vielen Haushalten aktuell auch null. Also, dass das 50-50 ist auf keinen Fall.
Mhm. Ist nach wie vor so, ja.
Ist nach wie vor so. Ich meine, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mich selber anschaue, bei uns auch noch relativ, also das heißt relativ klassisch. Ich habe selber den Anspruch, dass ich viel Zeit mit meiner Tochter verbringe. Aber aufgrund des Jobs, was ich mache, ist es manchmal nicht möglich. Beziehungsweise denke ich mir zumindest, ist es nicht möglich. Vielleicht kann man das auch aufweichen. Aber meine Tochter kriegt gerade genau das klassische Rollenbild beigebracht, eigentlich, von was wir sprechen. Mhm. Wenn ich stark darauf achte, geht es natürlich, immer wieder Zeit zu verbringen und am Wochenende eh. Aber unter der Woche ist es schon sehr, sehr klassisch. Witzigerweise jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das so krass auf.
Ja, deswegen wird es, wie gesagt, nur Generationen dauern. Aber die Frage ist schon, muss das unbedingt anders sein? Es passt, wenn es für alle beide Teile passt, dann es kann ja eine Rollenaufteilung geben, wieso nicht?
Also, es muss sogar, glaube ich. Weil ich, also wenn Ich glaube sogar, ich meine, also ich habe zumindest einen Anspruch, dass ich sage, hey, ich möchte einfach, dass ich meinem Kind alles ermöglichen kann, was es braucht. Mhm. Muss nicht in Luxus aufwachsen, aber zumindest, dass es alles braucht. Das sollte ich auch selber arbeiten. Aber wo du schon recht hast, ist, muss das überhaupt sein, dass das alle alles machen? Mhm. Weil das ist ja auch im Unternehmen so, es geht doch gar nicht.
Ja.
Also ich kann nicht CEO sein und gleichzeitig HR-verantwortlich und gleichzeitig noch Head of Supply Chain, genau, Einkauf, geht nicht. Ja. Sonst mache ich alles nicht gescheit. Deswegen muss es ja eine Rollenaufteilung geben. Und ob die jetzt, ich bin bei dir. Und das ist mein Punkt, ist es künstlich? Ist das alles künstlich, was wir uns da schaffen? Und mit dem Fachkräftemangel, der bevorsteht, in 2030 mit 6 Millionen, die jetzt dann aus Berufung rausgehen, die Frage, ob wir uns da wirklich einen Gefallen damit tun über diese Diskussion. Mhm. Und trotzdem finde ich es spannend.
Es ist auf alle Fälle spannend. Also ja, das ist ein Thema, also da kann man ewig drüber diskutieren und philosophieren, wo das alles herkommt, wo das alles hinführt. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass es für jeden Einzelnen passt, dass es in der Partnerschaft passt, dass man, wie du sagst, dir wird jetzt bewusst, dass deine Tochter eigentlich auch so aufwächst.
Ja, gerade siedend heißt tatsächlich wirklich... Weil du es so erzählt hast, dachte ich mir so, ups, wie ist das bei mir?
Ja, aber man kann ihnen trotzdem bestimmte Grundwerte mitgeben. Und ich habe 2 Söhne. Jeder weiß, wie sie eine Waschmaschine einschalten, wie sie sich was zum Essen kochen. Ob sie es dann in der Partnerschaft tun oder nicht, also das sollen sie sich selber ausmachen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, egal ob Mann oder Frau, dass sie die Chance haben, zu ihrem Ziel zu kommen, das, was sie einfach für ihr Leben, so wie sie ihr Leben gern leben möchten, dass sie die Möglichkeit dazu haben.
Ja, finde ich großartig. Genauso denke ich auch, so soll es sein. Und alles andere ist wahrscheinlich so ein bisschen künstlich irgendwie aufgebauscht und muss nicht sein. Ich glaube, das Wichtigste ist das, was du vorhin auch gesagt hast, ist für mich auch, habe ich Spaß an dem, was ich tue? Habe ich da wirklich Lust drauf? Mhm. Weil nur, und gerade in Führung erlebe ich es wirklich extrem oft, dass es Leute gibt, wo ich denke, es ist nicht, also ich würde, also wenn ich bei dir angestellt oder unter dir arbeiten müsste, niemals. Mhm. Weil du merkst so gar kein, dieses Brennen nicht.
Ja.
Ich merke bei dir auch, du hast das Brennen. Wenn du darüber redest, das macht dir Spaß. Und das musst du haben. Ansonsten, wie soll der Job?
Na, also stimmt.
Nur, es gibt ein schönes Buch, da gibt es wirklich den Punkt, machst du diesen Job der Führungskraft aus der Lust heraus, einen Titel zu haben? Mhm. Oder machst du es aus dem tiefen Bewusstsein, ich möchte jetzt dienen. Mhm. Und das hört sich so krass an, aber ich möchte dienen. Ja. Und das ist genau der Punkt.
Das war für mich auch damals ausschlaggebend. Ich wollte einfach eine Position haben oder eine Stelle haben, wo ich was ändern kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich was machen kann. Und ja, das ist einerseits meine Position, aber auch mein Wesen.
Ja.
Andere wollen das nicht, andere brauchen das nicht. Die sagen, 9-to-5 ist für mich okay, ich will einfach heimgehen und mir keinen Kopf mehr machen.
Ja, genau. Und das ist auch in Ordnung.
Ja, total. Ja. Und man soll einfach jeden so lassen, wie er sein will und nicht probieren, andere Leute zu verbiegen. Und wenn ich als Frau das Bedürfnis habe, wenn ich mir denke, ich will daheim bleiben bei meinen Kindern, dann bleib daheim. Also, aber man hat halt als Frau immer, ja, das gibt so das klassische, in Anführungszeichen, das zu, zu emotional, zu bissig, zu, was gibt's noch? Also gibt's ganz viele Begriffe.
Ja, ja, ja.
Und mit dem ist man schon als Frau immer konfrontiert. Und da denke ich mir, ja, wenn wer halt 10 Jahre daheim bleiben will beim Kind, dann, wenn sie sich's leisten kann, wenn es geht, dann soll sie. Aber genau. Nicht dann sagen, ja, und die will nicht arbeiten und die ist lieber daheim. Geht man arbeiten, dann heißt sie schon Raummutter. Also das sind einfach die klassischen Vorurteile, was man schon als Frau, mit dem man als Frau konfrontiert ist.
Stimmt. Als Mann hörst du es wirklich extrem selten, muss man ehrlich sagen.
Ich glaube, Raubenvater, den Begriff
gibt es
gar nicht.
Hast du nie gehört? Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Auch wenn ich vielleicht mal nicht daheim bin oder weniger daheim bin. Das stimmt, du hast vollkommen recht, man hört es nie.
Ja,
und also diese Beurteilung gibt es nur von Frauen.
Gibt es auch Frauen.
Also ich bin sehr pauschal, aber überwiegend.
Ja, es gibt sehr viele Wertungen über Frauen im Berufsleben, ja.
Und das ist ziemlich anmaßend. Ich glaube, wenn wir das aufhören.
Anmaßend ist schon gut.
Anmaßend ist brutal. Ja. Und ich glaube, wenn wir das aufhören, dann ist schon genug erstmal. Weißt du, wenn du einfach sagst, genau. So, ich akzeptiere das. Wenn jemand keine Lust drauf hat, ist das in Ordnung.
Ja.
Muss nicht. Aber dann, und witzigerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das kommt, dieses Gehässige, diese Begrifflichkeiten kommen meistens dann von anderen Mamas oder von anderen Frauen.
Ja.
Also es kommen ja selten, dass Männer irgendwie sagen, so Rabenmutter, das gibt es ja nicht. Sondern das höre ich tatsächlich eher von Frauen, die vielleicht sogar ein bisschen neidisch sind dann in dem Moment.
Kann auch sein, ja, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben.
Zum Beispiel.
Oder nicht die Möglichkeit gehabt haben.
Ja. Wie du gesagt hast,
das finde ich einfach, gegenseitige Toleranz
voll
ist total wichtig. Und eben das Anmaßende, das ist nicht okay. Und Frauen sollten einfach Frauen bestärken in dem, was sie tun. Ob es jetzt hat, gerade in meinen Augen das richtig ist oder nicht, aber wenn das für die Person halt wichtig ist und wenn die das halt für richtig empfindet, dann sollte man sie einfach bestärken. Ja, und total. Auch Männer sollten Frauen bestärken. Jeder sollte jeden bestärken.
Ja, am Ende des Tages schon. Und ich denke halt auch vor allem immer in den Stärken. Also wenn du sagst, okay, ich sehe eine Stärke bei dir, du siehst eine bei mir, egal wie rum, dass man einfach sagt, du, ich glaube, da ist eine Stärke von dir. Schon mal drüber nachgedacht, XY, und dann reift was in einem. Aber manchmal macht man das einfach zu wenig oder gar nicht. Und dann, glaube ich, gehen Potenziale verloren. Und das ist das, was ich immer so schade finde. Wenn Potenziale verloren gehen. Und wenn man selbst, oder wenn du auch sagst, du, ich stimmt, da habe ich ein Potenzial, nur ich habe gar keine Lust, das auszuschöpfen. Okay, und dann Haken dahinter, dann ist es so.
Ist auch okay.
Genau, und dann, wie du sagst, dann darf nur nicht das andere kommen, dass man sagt, okay, ja, irgendwie jetzt ist es doof gelaufen. Oder danach, dass man irgendwie sagt, hätte ich doch nur, sondern einfach sagt, dann ist es halt so.
Ja.
Und dann das, was du am Anfang gesagt hast, du kannst immer, wann du willst, neu starten.
Genau.
Und, einfach dann aber durchziehen.
Ja, dann passt vielleicht gerade besser in die Lebenssituation rein, ja.
Ich habe noch einen Punkt draufstehen, das ist Lösungen und Rolle der Männer. Wir haben es vorhin immer wieder angesprochen und immer wieder gesagt, ja, es ist ja heute die Frau im Vordergrund. Da bin ich auch komplett dabei. Ich habe das tatsächlich aufgenommen, weil wir immer wieder gesagt haben, ja, der Mann, also das heißt, irgendwie spielt er doch eine Rolle dann auch dabei oder ist wichtig. Was ist denn einfach mal, warum aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht, weil ein Mann, also wenn man jetzt halt im Unternehmen ist, ein Mann schon vorleben kann, dass zum Beispiel vielleicht Führungspositionen in Teilzeit möglich sein, dass er sich darauf einlässt, wird nicht immer überall gehen, sondern das sind einfach individuelle Beispiele, wo man sich das immer anschauen muss. Aber du hast es halt auch schon mal angesprochen, es hat nicht jeder Kinder. Es gibt aber auch Männer, die was trotzdem in Teilzeit arbeiten wollen. Ja. Auch wenn sie keine Kinder haben. Und dadurch sind sie eigentlich unbewusst wieder ein Vorbild für eine Frau, dass man den Job trotzdem in Teilzeit machen kann. Okay, wenn der das in Teilzeit schafft, dann schaffe ich es auch.
Ja.
Also es sind schon, ja, jetzt Vorbilder nicht, aber ja.
Nee, Vorbilder, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe es verstanden, was du meinst. Einfach, dass man sagt, diese Akzeptanz oder auch Förderung durch Männer für Frauen in irgendwelchen Rollen.
Ja.
Vor allem, wenn die Führungskräfte sind.
Genau.
Oder?
Ja.
Das,
so habe ich es gemeint,
okay.
Dass sie einfach da auch schauen, dass die Teams divers aufgestellt sein.
Ja.
Ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, dass ich eben glaube, dass man in gewissen Positionen der Frauenanteil schon vorhanden ist, wie bei uns eben in der Geschäftsführung oder auch bei den Bereichsleitern, manche Sachen drunter nicht entstehen, manche Themen. Und das, jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nichts, den räumen wir wieder auf. Ich gehe mal in so einen Punkt rein, vielleicht kommt es dann wieder. Das ist dieser Punkt der unbewussten Wahrnehmung. Und das ist das, was ich glaube, das extrem wichtig ist, dieses Unconsciousness Bias. Mhm. Da reden wir ja ganz oft, dass wir Interviews führen mit unbewussten Vorurteilen. Das heißt, wenn schon Bild drauf ist, und ich nehme mich da selber nicht aus, deswegen führe ich am liebsten Interviews ohne CV sogar, weil ich einfach sage, ich möchte Menschen kennenlernen, dass wir da reingehen und sofort dieses unterbewusste Vorurteil haben.
Ja.
Ja. So, und bei Männern ist auch oft so, ist, glaube ich, dass die, wie du vorhin schon gesagt hast, ich stelle keine Frau ein auf der Position, weil die wird mir in einem Jahr schwanger, wenn die jetzt 30 ist. Ja, was sagt denn, dass die jetzt 30 ist? Mhm. Vielleicht hast du den Punkt wieder.
Ja, jetzt habe ich ihn. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich das Ende vom Faden wieder gefunden.
Sehr gut.
Dass eben eine Frau oft in die Gespräche oder die Personen eben anders sieht, als wie der Mann. Und da sollte sich schon, ja, deswegen entstehen eben bestimmte Themen drunter nicht. Wenn ich oben in gewissen Ebenen die Frauen drinnen habe. Und durch das, dass der Mann, also gerade in Führungspositionen, ebenfalls versucht oder dahinter steht, die Teams divers aufzustellen, gibt er wieder.
jetzt sind wir kurz raus. Aber es ist überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Ich gehe mal, wir gehen mal rein. Ich meine, wir wollen ja noch ein Stück weit was mitgeben. Und da ist mir wichtig, dass wir mal mitgeben. Also du hast vorhin schon gesagt, wichtig ist, dass man sich in erster Linie mal Gedanken macht, auch ein Stück weit, wie schaut denn meine Stellenanzeige aus? Dieses Thema Stellenanzeige, fast in jeder Folge kommt es vor und mit jedem, dem ich darüber spreche, hat keine Lust auf Stellenanzeigen. Das ist für mich immer so der Punkt, wo ich mir denke, so, warum? Es ist ja halt das erste, wenn die Stellenanzeige gut geschrieben ist, dann habe ich da eine Möglichkeit, darüber zu steuern, wer sich wie bewirbt.
Ja.
Deswegen finde ich es immer so extrem wichtig, darauf zu achten. Mhm. Und das hast du vorhin schon gesagt, es ist wichtig, einfach darauf zu achten, dass die so breit gefächert ist wie möglich, dass sich so viele divers, also aus verschiedensten Hintergründen bewerben wie möglich. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, nicht um jetzt Frauen zu fördern jetzt unbedingt, sondern einfach, dass du sagst, so, dass ich einen Blumenstrauß an Bewerbungen bekomme und mir daraus aussuchen kann, ob Führungsposition oder sonstiges, sei mal dahingestellt.
Also die Stellen, die ich ausschreibe, ich schaue immer oder spreche mir immer mit der Führungskraft ab, was ist wirklich essentiell, gerade von den Ausbildungen.
Ja.
Weil im Pharmabereich muss man einfach bestimmte naturwissenschaftliche Ausbildungen mitbringen, also wo das einfach Bedingung ist.
Ja.
Und dann steckt man ab, und was kann die Person lernen? Oft ist es so, dass die Soft Skills wichtiger sind, was die Person mitbringt, als wir das Fachliche. Mhm. Und da habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, so mit den letzten Stellen in Sarate, dass man wirklich nur das Notwendigste reinschreibt. Eben wie zum Beispiel, man braucht dann einen Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Bereich. Aber du solltest eben bestimmte Soft Skills mitbringen, und alles andere kannst du bei uns lernen. Wir sind bei uns natürlich in der Pharmabranche, es ist viel zum Lernen, jeder Betrieb ist anders, es gibt nicht so viele, in Tirol zumindest. Und ja, von dem her, also wir sind es gewohnt, Mitarbeiter einzuschulen. Mhm. Unsere Teams können da sehr gut damit umgehen.
Okay.
Und also ich habe sicher nicht, also ich schreibe jetzt, habe auch bessere Erfahrungen gemacht, wenn man sie nicht zu umfangreich formuliert, dass das muss mitbringen, zumindest hauptsächlich, was natürlich das Fachliche anbelangt.
Ja, es ist immer wieder die Frage, okay, wie schaut die perfekte Stellenanzeige aus? Ich glaube, die gibt es gar nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, was ich suche. Weil je umfangreicher die ist, desto erschlagener bin ich danach und denke mir so, boah, was ist das eigentlich? Mhm. Wenn sie extrem kurz ist, weiß ich auch nicht genau, auf was ich mich einlasse. Also ich glaube, da ist so ein bisschen, wie du sagst, deswegen finde ich es cool, dass du sagst.
Man kann sich da ein bisschen spielen. Also ich probiere das immer ganz gern, dass sie dann einmal ein Inserat anders formuliere und schaue, kommt das besser an, wie ist da der Rücklauf an Bewerbungen?
Ja, das ist genau der Punkt,
Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also ich finde, da kann man in unserer Position und in unserer Funktion kann man schon ein bisschen experimentieren.
Spielen. Voll. Und das ist,
Neue,
ich auch
was Neues mal ausprobieren.
Genau. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch immer wieder darauf plädiere, dass man einfach sagt, okay, dann probier es halt aus. Probier es aus und schau, was zurückkommt.
Ja.
Das ist ja wie mit ChatGPT gerade. Man baut Prompts und guckt, okay, was ist das Ergebnis, wenn es nicht gut ist. Und das ist einfach immer der Punkt, wo ich mir auch denke, wo wir auch auf Feedbacks bekommen und sagen, ich habe die Stelle ausgeschrieben, der Rücklauf ist gar nicht gut. Mhm. Und da denke ich mir auch immer, okay, dann probier halt mal die Stelle anders zu schreiben.
Genau.
Weil dann kommt vielleicht was anderes zurück.
Ja.
Und das ist so der Punkt, wo ich immer, das ist genau das Thema, was wir echt die ganze Zeit durchgängig haben. Wenn irgendwas nicht funktioniert, probier es mal anders. Sei kreativ, sei offen. Mhm. Und dann wird das Ergebnis ein anderes sein. Ja. Ja? Das hat schon Einstein gesagt, wenn ich immer wieder das Gleiche tue und anderes Ergebnis erwarte, dann ist das Wahnsinn.
Vor allem, das ist ja wirklich etwas, was man schnell umsetzen kann. Wenn ich merke,
eben,
ich kriege keine Bewerbungen oder ich kriege die falschen. Ist mir selber auch schon passiert.
Da sind wir alle nicht ausgenommen.
Wo ich zum Beispiel eine Stelle ausgeschrieben gehabt habe, da wollte man eigentlich jemanden schon mit einem akademischen Hintergrund, aber maximal einen Bachelor. Also wir wollten wirklich nicht mehr, weil wir gewusst haben,
die Stelle ist irgendwo gedeckelt.
Genau. Ja. Und wenn jemand einen Master hat, der will mehr, das kann man einfach nicht bieten.
Ja.
Gell? In der Weiterentwicklung auch. Wir wollten wirklich noch einen Bachelor und das haben sich alle, mit Doktorabschluss, mit Master. Also es war wirklich schwierig. Und mit Bachelor, ich glaube, da war eine von 20 dabei. Ja.
Ja.
Und dann muss man halt schauen, okay, muss ich mal die Stellenanzeige nochmal durchschauen.
Das ist das.
Muss sie weniger attraktiv machen jetzt für Hochakademiker.
Wahnsinn.
Und muss man halt ein bisschen selber sich reflektieren und analysieren und dran drehen.
Aber das ist doch spannend. Das ist doch extrem spannend, dass man da einfach reingeht und dann spielt. Aber das ist genau der Punkt, den ich manchmal denke, so, wenn dann nicht sofort das Richtige kommt, so Stellenanzeigen funktionieren nicht. Ja, und ich denke mir so, also es funktioniert schon. Also du musst halt wirklich, spielen einfach.
Aber
damit.
Aber du sprichst die falsche Zielgruppe an.
Das man
muss halt
ist genau
dann eben wieder optimieren, dass man die richtige Zielgruppe anspricht. Und
jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich unbedingt eine Dame haben will auf dieser Rolle, dann sollte ich vielleicht hinterfragen, okay, wie könnte ich die Stellenanzeige vielleicht ein bisschen anders schreiben, dass es auch die eine oder andere Frau anspricht,
da
ich zumindest die Chance habe, mehr oder einfach, ja doch, dass sich wirklich Frauen auch trauen, darauf sich zu bewerben, auch wenn das C-Level-Positionen sind selten ausgeschrieben, aber Führungskräfte sind ja schon de facto ausgeschrieben.
Es gibt schon Stelleninserate, also ich habe sowas einmal gelesen, ab und zu, wo drinnen steht, wir ermutigen vorwiegend Frauen oder so, sich zu bewerben. Ja, ob das dann zum Erfolg führt, weiß ich nicht.
Das ist die Frage.
Ich hätte jetzt eben eher, wenn ich speziell auf Frauen gehe, hätte ich vielleicht eher mal geschaut, welches Wording, da gibt es sicher auch Untersuchungen dazu, vor welchem Wording sich Frauen speziell angesprochen fühlen. Vielleicht auch die Stelleninserat vielleicht irgendwie emotionaler gestalten, könnte ich mir vorstellen. Ja, und wie du am Anfang schon nochmal gesagt hast, eben mit den Anforderungen vielleicht ein bisschen zurückgehen.
Geil, genau. Also das ist eine coole, habe ich echt noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist echt so, wie du sagst, wenn ich da ein bisschen die Hälfte nur reinschreibe, dann und das Anforderungsprofil Spaß macht zu lesen, und dann jemand sagt so, ja, okay, die Anforderung bringe ich mit und das Aufgabengebiet ist eh toll, dann bewerben.
Es springt halt jeder auf andere Wörter an.
Ja, und deswegen muss ich es so breit machen wie möglich. Aber da kann ich nur den Tipp geben, aus eigener Erfahrung jetzt, da ist ChatGPT wirklich eine extreme Hilfe. Das heißt, da kann ich überhaupt, jetzt bin ich kurz raus, weil Birgit sich was eingeschenkt hat, aber man hört es nicht. Wo war ich? Ach, genau, ChatGPT kann hier wirklich sehr, sehr guter Sparringspartner sein, gerade was Sprache angeht. Und wenn ich da
aber
Zielgruppe
da war wieder interessant, wie ChatGPT, wie das reagiert. Wer hat programmiert? Wie viele Männer?
Ja.
Also ich war da mal an einem Vortrag, das war auch ganz spannend. Wie viele Männer hinter der Programmierung von einer AI sitzen und wie viele Frauen? Und daraus ableitend hat man dann wieder die künstliche Intelligenz anders reagiert.
Ja. Ja. Also ich glaube so, der Prompt müsste sein, dass die Rolle ein weiblicher Skripter ist und dann vielleicht nochmal tiefer reingehen und vom Kontext her sehr stark beschreiben, was man wirklich will und warum man es will. Und wie du gesagt hast, gar nicht so sehr darauf eingehen, wie die Sprache sein soll, sondern dass man wirklich ein weibliches Publikum ansprechen will. Also diese Kandidatenpersona sehr stark beschreiben.
Ja.
Und so haben wir das gemacht und haben wirklich, also die, nochmal, da kann ich nicht wirklich auf Daten sprechen, weil wir haben, ich glaube, es ging um 7 oder 8 Bewerbungen, aber 5 davon waren Frauen auf eine normalerweise mehr auf eine Leitungsposition. Und das hat mir schon gezeigt, dass die Art der Textung echt funktioniert hat.
Cool.
Und wir spielen gerade extrem viel damit, weil es mich wirklich selber auch persönlich interessiert, wie stark man aufgrund von Stellenanzeigen steuern kann, welche Leute sich bewerben und da wir wirklich viel Traffic auf der Homepage haben. Ja, es funktioniert. Also ich kann wirklich Juniorige anziehen, Seniorige, also je nachdem, wie ich texte, es funktioniert.
Ja, bin ja auch überzeugt. Also vor allem, wenn man es dann messen kann, also
voll.
Ist sicher spannend.
Voll. Ja. Also kann ich nur einen Tipp geben, wie du vorhin auch gesagt hast, einfach mal kreativ sein und spielen. Birgit, das haben wir sind sportlich heute dabei. Wir sind bei 1:10. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, aber wir ziehen durch. Warum Diversity wirtschaftlich sinnvoll ist, das ist so der letzte Abschluss, den wir noch haben. Und da gehe ich auch noch mal ganz kurz in Studien rein, weil das ist auch, wir haben es vorhin schon gesagt, aber einfach noch mal belegt, diverse Teams sind produktiver. 2. Punkt, 25% höhere Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Profitabilität, das sagt McKinsey. Das heißt also, die haben ganz klar herausgefunden, dass es wirklich eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass meine Jahresziele deutlich höher erreicht werden sind, wenn ich diverse Teams habe. Ich habe eine bessere Innovationsfähigkeit, das sagt BCG. Und das kann ich ein Stück weit wirklich nachvollziehen, aufgrund des, was du schon gesagt hast. Je nachdem, wir bei uns haben eine KI-Taskforce hier drin und wir sind 50-50. 50% Männlein, 50% Weiblein. Und ich merke, dass, und wir sind, also wir haben so eine, das ist so eine AI-Mastery und also nur ganz kurz erklärt vom Kontext her. Und das sind 8 Teams und es gibt Teams, die nur männlich sind, nur weiblich. Und wir merken, dass wir viel kreativere Ansätze und Lösungen haben, viel schneller oft sind, als die einheitlichen Teams, wo jetzt nur Männer oder nur Frauen sind. Also beides, egal ob Männlein oder Weiblein, aber dadurch, dass 50-50 ist, haben wir den meisten und schnellsten Approach. Das ist krass. Deswegen fühle ich das so, diese bessere Innovationsfähigkeit, weil scheinbar diese Hirnhälften, die da zusammenspielen oder Emotionen oder rational, keine Ahnung, aber es funktioniert. Und Diversity-Spitzenreiter sind umweltfreundlicher. Das ist auch was mich fasziniert hat. Verringern ihren CO2-Ausstoß schneller als die Schlusslichter. Ja, um 23% versus 19%.
Warum? Interessant.
Ja, schon, oder? jetzt, keine Ahnung, wenn du die Zahlen so hörst und vielleicht noch, gibt es so irgendwas, was du...
Spannend.
Vielleicht mal die konkrete Frage, siehst du das bei euch auch, dass wenn du komplett diverse Teams hast, wie ihr habt, zu non-diversen Teams?
Definitiv.
Ja?
Also absolut, ja. Das ist ein diverses Team. Man bringt einfach eben das mit Innovation, man bringt ganz andere Ideen ein. Eine Frau denkt anders, als wäre ein Mann.
Ja.
Man hat andere Überlegungen. Es soll sich ergänzen und ja, einfach gemeinsam durch die Diversität, glaube ich, entstehen die besten Ideen.
Ja, ja, ja.
Weil wir Frauen, weil wir andere Gedankengänge haben und andere Überlegungen und ein Mann eben oder ein männlicher Mitarbeiter eben auch. Und erst in der Kombination bin ich davon überzeugt, also die Kombination macht es aus, ja.
Okay, cool. Ich habe noch eine Frage. Ich höre immer wieder einen Satz von Kunden, von Kollegen, wie auch immer. Die sagen mir dann, na, wir finden halt einfach keine geeigneten Frauen. Was sagst du dazu?
Das gibt's nicht. Such weiter.
Such weiter.
Die gibt's. Die will nur gefunden werden. Es ist schon so. Also eine Frau ist sicher, wir haben das halt auch schon einmal angesprochen gehabt, unsicherer, traut sich weniger zu, ist nicht vielleicht hat nicht das Selbstbewusstsein, eben auf das bewirbe ich mich jetzt, weil das und das erfülle ich nicht.
Ja.
Also meiner Meinung nach ist das eine Ausrede.
Also du sagst, wer will, der findet. So wie ich immer.
Ja.
Wenn man was will, dann muss ich einfach nur weit genug gehen, um dahin zu kommen.
Ja, dann muss ich halt eben Stelleninserat ändern. Dann muss ich andere Kanäle probieren, anderes Netzwerk mir suchen. Mundpropaganda, Kontakte pflegen, Also es gibt so viele Möglichkeiten.
Ja, ja.
Das, wenn man das mir das wäre erzählt, dann glaube ich es nicht.
Finde ich cool, dass du das sagst, weil ich predige das ja eh auch immer, wenn jemand sagt so, ja, ich hab deine Stelle offen, aber ich finde halt deinen niemand. Mhm. Dann denke ich auch so, okay, welche Kanäle hast du schon probiert? Und meistens kommt dann so, ja, ich habe die Stelle ausgeschrieben.
Ja, aber vielleicht sind solche Anforderungen da drinnen, ja. Also wo es einfach für eine Frau, Gott, wenn das ist wahrscheinlich, es ist eine höhere Position, die soll ja. Schon eine gewisse Berufserfahrung mitbringen, die soll eine akademische Ausbildung haben. So, dann ist die Person plötzlich mal die 35, 40 mhm. und dann hat die natürlich in dem Alter meistens Kinder.
Ja.
Nicht immer, aber
ja, ja, kann,
ist
ja.
Halt oft so. Und dann habe ich schon Anforderungen in der Stelle drinnen, die was ich dann zum Beispiel, auch wenn ich passen würde, was ich ja. gar nicht erfüllen kann. Ja. Und dann kann ich mir wieder überlegen, okay, kann ich vielleicht irgendwas aus der Stellenausschreibung oder aus dem Anforderungsprofil, kann ich da was ändern, kann ich da was wegtun? Muss das unbedingt sein, dass die Vollzeit arbeitet, geht es vielleicht auch mit 80%, ja. Die sind auf gleich 6 Stunden, also die, was man wirklich vielleicht abpuffern kann. Kann Voll. Ich ihr mehr Homeoffice geben? Ja, kann das wer anderer im Team? Habe ich vielleicht einen Teilzeitmitarbeiter, der was gerne aufstocken würde,
ja.
der was die Stunden übernimmt. Also man kann sich wirklich spielen und es gibt viele Lösungsansätze. Deswegen würde ich sagen, das glaube ich das nicht, dass es da niemanden gibt.
Perfekt, ja, bin ich bei dir. Aber finde ich gut,
natürlich,
dass du sagst.
Natürlich, es gibt schon speziell dann eben die Büro, also, aber auf das gehen wir jetzt nicht ein. Wenn ich
nee.
Sage, ich möchte unbedingt eine Dachdeckerin.
Naja, dann muss ich halt den Weg gehen. Und wie gesagt, am Ende des Tages, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, am Ende des Tages sind wir als Agentur auch so neutral, dass wenn jemand sagt, ich will dafür eine Frau haben, dass wir dann auch sagen, okay, alles klar, dann sprechen wir auch nur Frauen an. Mhm. Der Weg gibt es auch immer. Deswegen ist das, was du sagst, in meinen Augen goldrichtig. Wo ein Wille, dann Weg.
Ja.
Also es gibt den Weg. Mhm. Ja, ich muss einfach ja. nur gucken. Mhm. Und manche Berufe, da bin ich auch bei dir, wie Produktion, was wir vorhin auch gesagt haben, Lager. Da muss nicht unbedingt die Frau sein, sorry, aber ist wirklich
Nein,
so.
Nein, und der Frau hat vielleicht einfach andere Bedürfnisse. Da macht es nicht so viel Spaß. Die
Eben.
Hat halt mehr Spaß daran, an einer anderen Stelle, aber nicht da mit dem Stapler zu fahren.
Ja,
also man
genau.
merkt das ja auch schon bei den Kindern.
Ja,
die
ja, ja,
Jungs
genau.
spielen halt dann lieber mit ihrem Bagger und mit ihrem LKW.
Und die Mädels mit der Barbie.
Ja, aber dann ja. sind wir wieder von vorne. Also dann fangen wir wieder von vorne an.
Das ist ein gutes Stichwort, dass wir jetzt am Ende sind. Weil ja. wenn wir wieder von vorne beginnen würden, dann sind wir jetzt eigentlich gutes, haben wir eigentlich alles abbehandelt. Nee, eigentlich nicht, sondern wir sind durch. Und vielleicht ganz kurz einen Abschluss, was wir gesagt haben. Ich fand es echt eine richtig, richtig starke Folge. Deswegen habe ich es auch laufen lassen, weil es einfach in meinen Augen extrem wichtig ist, darüber zu sprechen. Und was ich gelernt habe für mich, auch aus den Diskussionen oder der Diskussion jetzt, ist A, von deinem eigenen Karriereweg, dass es einfach nicht linear sein muss, dass man den Mut haben darf, immer wieder neu zu starten. Wenn man sagt so, naja, jetzt ich habe das Bedürfnis, noch was anderes zu machen, dann mach, probier's. Mhm. Das habe ich gelernt. Das zweite habe ich gelernt, dass auch selbst du als Frau sagst, ey, es muss nicht immer. Und wenn es der Rolle entspricht, dass ein Mann drauf ist, dann ist es völlig in Ordnung. Dritter Punkt, den fand ich sehr spannend, das ist eigentlich so das, was schon immer gilt, was von oben herab gelebt wird und nicht nur gepredigt wird, sondern gelebt, das wird meistens oder hat eher die Chance durchzuhalten, als wenn es nur gesagt wird und 2 Vorstände oder 2 Geschäftsführer gibt, sondern als du sagst, okay, es ist schon mal da divers aufgestellt, mhm. finde ich richtig stark. Und zu guter Letzt, was ich vorhin gelernt habe, eben Männer müssen mit anpacken. Das heißt, dass man nicht nur da sitzt und sagt, ja, ja, wir akzeptieren Frauen, sondern dass man so sagt, ja, ich will das sogar haben mhm. und ich fördere es auch und ich bin auch dabei, wenn ihr mich braucht. Das hört sich jetzt wieder so komisch an, aber was ich meine, ist eigentlich so, dass man sagt so, hey, ich muss an mir selber unterbewusst arbeiten, dass ich wirklich sage, ja, ich habe damit keinen Stress. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dieses Unbewusste, mhm. dass man daran arbeitet in der Unternehmung, dass man einfach wirklich das fördert und sagt, es ist normal. Also es ist beides, darf sein, aber es ist normal, dass Frauen Führung haben. Und es ist oftmals sogar auch ein Stück weit besser. Aber das hat man nicht behandelt, Gott sei Dank. Deswegen gehen wir da auch nicht drauf ein. Birgit, eine Frage habe ich noch mhm. zu guter Letzt. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft in dem Bereich Female Leadership?
Mein Wunsch ist, dass man die Frauen nicht irgendwo reinzwängt, sondern dass es einfach ganz normal überall ist, Frauen in allen Positionen, wo sie möchten, zu haben, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie keine Ausnahmen sind und dass vielleicht das Thema, über das wir heute reden, was ganz viele, über das ganz viele andere reden, irgendwann überhaupt keine Rolle mehr spielt und gar nicht mehr wichtig ist, sondern weil es, ja.
Cool, lassen wir so stehen. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Dass du da warst.
War voll spannend, danke.
Fand ich auch und ich bin sicher, für den Zuhörer ist auch ganz viel Spannendes dabei. Und wer Lust hat, Birgit, wir verlinken dein LinkedIn-Profil in den Shownotes. Ja. Das heißt, jeder, der neugierig ist, wer war die Dame aus Österreich, die da bei Max saß, schaut rein. Spannendes Profil. Montabit, glaube ich, haben wir auch schon einiges gesagt. Spannende Firma. Und deswegen verlinken wir natürlich beides in den Shownotes. Und genau, an der Stelle nochmal lieben Dank dir als Zuhörer. Happy Day, wie immer an der Stelle. Und viel Spaß beim Zuhören.